Jogo Bonito, das schöne Spiel, der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.
Sven?
Ja.
Wusstest du eigentlich, dass ich das letztes Mal echt schön fand mit dir?
Also mit den Sachen, die meine Frau gekauft hat?
Bei dir. Und du hast ja jetzt diese eine schöne Wand, wo du die ganzen Bilder aufgehängt hast.
Ich bin mal mit den Bildernägeln rüber ins Büro und habe mal alles aufgehängt. Das stand bislang immer so am Schreibtisch.
Und ich habe mir gedacht, da ist noch Platz. Mhm. Und weil wir ja beide große Freunde von Pelé sind und auch von Muhammad Ali und wir die ja beide für die größten Sportler des vergangenen Jahrhunderts halten, habe ich mir gedacht, ich bringe dem Sven mal was mit.
Och nee.
Und habe dir ein Foto mitgebracht als Bilderrahmen.
Oh, ich habe eine Gänsehaut. Ernsthaft?
Ja. Pelé und Ali. Und zwar war das beim letzten Spiel von Pelé in New York, sein Abschiedsspiel. Und da war Muhammad Ali auch da und hat den Spiel beigebracht. Und die beiden Großen haben sich da in ganz privat irgendwie unter den Augen der millionenfachen Öffentlichkeit in den Arm gelegen. Und das finde ich ein wunderschönes Foto.
Ach, wie schön. Ja. Danke, Burkhard. Ja, also Pelé, die Rücknummer 10. Ein Autogramm links neben ihm. Ali hält noch den Ball. Wie ein rohes Straußenei, ganz vorsichtig mit seinen großen Händen. Und Pelé,
ganz innig, ne?
Sieht man nur von hinten, ganz inniglich, und er drückt ihm ein Küsschen auf die Wange. Das
ist ein ganz berühmtes Foto. Und
boah, das kriegt einen Ehrenplatz bei mir. Danke, Burkhard. Ich habe dir auch was mitgebracht. Oh. Wir sind in den 70ern. Ich war ja heute wieder bei dieser freundlichen Bäckerei.
Ja.
Ah, danke fürs Frühstück. Heute müssen wir, wir müssen es euch sagen, Leute. Ihr werdet es merken, wir sind ja ein bisschen kompakter als sonst. Hat den Hintergrund, dass wir jetzt weekly für euch da sind. Neues Jahr, neue Regeln, Burkhard, oder?
Ja, wir sprechen jetzt Englisch im Podcast.
Jede Woche gibt es jetzt Jogo Bonito am Dienstagmorgen. Wir haben uns drauf verständigt, jede Woche für euch da zu sein. Ein bisschen kürzer, aber es bleibt die alte Erzählung. Und auch,
du machst das übrigens ja nur, weil du jede Woche einmal vernünftig frühstücken willst.
Eben, so. Aber ich habe heute gesagt, ich habe einen Zahnarzttermin. Also nachdem wir aufgezeichnet haben, ich weiß nicht, was schlimmer ist. Mit dir reden oder Zahnarzt.
Wirst es heute Abend, wirst du es wissen.
Ich vermute natürlich der Besuch bei dir, aber ich dachte mir heute beim freundlichen Bäcker, ich bringe dir das mit, weil wir in den 70ern heute zu Hause sind. Sag den Menschen, was du jetzt da rausholst.
Ein Schweineohr.
Schweineohren! Sollen wir uns das brüderlich teilen?
Ja, du kannst es ganz haben, ich mag das gar nicht. Entschuldige bitte.
Das ist so. Ja, das Bild kriegst du aber nicht zurück. Wir sind im Europapokal der Pokalsieger heute.
Weißt du, dass das echt Blombenzieher sind?
Ach so, wenn ich das jetzt esse, muss die erstmal eine Zahnreinigung machen.
Ja, absolut.
Ist mir scheißegal. Ja. So. Und den Kaffee obendrauf. Ich habe jetzt so in diese Schokoseite vom Schweineohr gebissen. Mhm. Jetzt muss er.
Und zieht's schon?
Ich habe eh keine Schmerzen mehr. Ich bin ein Fan vom 1. FC Köln.
Europapokal der Pokalsieger.
Ja.
Heute die Jahre 1971 bis 1977, Burkhard.
Ja, es ist so viel Zeug. Man muss ja sagen, als du mich damals angerufen hast, damals, als noch kein Weihnachten war und gesagt hast, lass uns das mal machen, da habe ich gedacht, ja, das machen wir dann mal locker in einer Folge weg. Und es ist so viel, und sind so viele wunderbare Geschichten, und es geht ja nicht nur darum zu erzählen, die und die Mannschaft hat in dem und dem Jahr aus dem und dem Grund gewonnen, sondern was ist im Laufe dieser Wettbewerber passiert, was ist auf anderen gesellschaftlichen Ebenen beispielsweise noch passiert. Es lässt sich so viel erzählen an diesem Europapokal der Pokalsieger. Und ganz ehrlich, ich habe so für mich gedacht, Sven, wir sollten eigentlich eine Petition auf den Weg bringen, dass dieser Wettbewerb wiederbelebt wird.
Ja, ich glaube, der Schäferin ist da völlig offen für. Da lässt sich auch kein Geld mit verdienen. Das ist einfach für die Sache, für den Fußball, für die Fans. Das machen die. Das sind doch unsere Anwälte für solche Fragen da, bei der UEFA und bei der FIFA.
Man muss sagen, im gesellschaftlichen oder im sportpolitischen Ansehen war der noch schrottiger als die Conference League. Mhm. Der Pokal. Man muss das.
Sag das mal den Menschen in Magdeburg, darum wird es heute gehen. Ja. Hallo? Das war das Highlight im DDR-Vereinsfußball, der gewinnt. Reden wir heute ausführlich
drüber. 74, aber die hatten auch nur 4.500 Zuschauer.
Ja, weil sie aber auch nicht da. Ja, wer durfte denn da hinfahren? Aber da sprechen wir später drüber.
Ja, die Milanesen hätten da hingedurft, aber
beim Hamburger Sportverein, ey, das ist so krass, als die gewonnen haben, den Europapokal der Pokalsieger, da hörten wir die Fans.
Wir haben 13 Jahre gewartet, 13 Jahre! 13 Jahre! Die Stunden, die Tage, die Sekunden, die Biere!
Ja!
Los,
das sind meine Jungs, ey!
13 Jahre? Von bis 7, weil sie haben 64, sind die doch nicht Meister geworden.
Ja, egal, die haben 13 Jahre, aber endlich konnten sie wieder trinken, aber 13 Jahre sind ja nichts. Aber
13 Jahre ist einfach Quatsch.
Wir haben 13 Jahre gewartet.
Ja.
Ja, ja Burkhard. Ja.
Also wir haben noch ein bisschen nachzuwischen vom letzten Mal. Da haben wir uns ja lange über Lothar Emmerich unterhalten und über Borussia Dortmund und den ersten Europapokalgewinn einer deutschen Mannschaft überhaupt. Und was ich an dem Abend nicht machen konnte, weil es ja Abend war, was ich aber unbedingt nachholen möchte, ist, die haben damals sozusagen sich einen Zaubertrank gemischt oder mischen lassen.
Quasi, so, quasi einen Zaubertrank?
Nein, ich habe sozusagen gesagt, nicht quasi. Ich habe jetzt, ich will jetzt nicht mehr.
Ihr da draußen habt den Quasi-Meter laufen und wir haben auch Reaktionen bekommen, aber dazu später mehr.
Alter, ich schwitze schon so sehr, wenn ich nur an Quasi denke, weißt du? Und auf jeden Fall hat damals der Masseur Alex Cutler zusammen mit dem Zeugwart Walter Betzer vom Borussia Dortmund, die haben den Spielern jeden Tag einen Zaubertrank gemixt. Und diesen Zaubertrank, weil ich denke, der kann dir ja auch nur helfen, um einfach die Leistungsfähigkeit, die Konzentrationsfähigkeit, um all das zu schärfen, den machen wir uns jetzt. Ich habe alles mitgebracht, du siehst das hier. Ich habe zwei kleine Tassen hier stehen. Ich habe schon ein bisschen Traubenzucker hier reingemacht. Mhm. Und da kommt jetzt Rotwein drauf.
Alter, wir haben noch nicht 10 Uhr. Wir haben 20 vor 10.
Ja, aber es geht ja, ist ja für einen guten Zweck.
Also es ist ein Rioja, richtig schwer in die Traubenzucker.
So, und jetzt
Würfel rein.
Ja, und jetzt kommen die Eier noch dazu.
Ich muss jetzt das Ei aufschlagen in mein Glas, oder wie?
Nee, das Max kommt auch hier rein.
Meinten die das ernst mit dem Zaubertrank, dass das wirklich was bringen soll?
Ja, die haben das.
Das trinkst du, ne?
Nee, wir trinken das beide. Die haben das jeden Morgen.
Alter, sieht das widerlich aus.
Die haben das jeden Morgen und jeden Abend und manchmal auch direkt vom Spiel getrunken. Und bis das hier fertig ist, bis der Traubenzucker sich aufgelöst hat.
Der löst sich auf. Das wird jetzt so himbeermilchig rot.
Ja, dauert jetzt noch ein bisschen.
Das Ei verschwindet da drin. Es wird ein bisschen schaumig.
Ja.
Es könnte ekelhafter kaum sein, Burkhard.
Ja, wir lassen das eben noch ein bisschen wirken. Mm. Ich habe aber noch was anderes mitgebracht im Zusammenhang mit Lothar Emmerich.
Ja.
Und zwar habe ich so überlegt, was war eigentlich damals, wenn man das so zusammenbringen soll, warum war das damals eigentlich alles anders als heute? Dann landet man irgendwann vielleicht bei der Medienarbeit von Borussia Dortmund.
Medienarbeit.
Ja, du hast ja auch mitunter schon versucht für Einfach Fußball deinen wunderbaren Interview-Podcast oder Gesprächspodcast mit
Borussia Dortmund ist das überhaupt.
Hast du versucht, ja auch schon Profis an Land zu ziehen? Und das war ja mitunter ein bisschen schwerfällig.
Ne? Ja, also das ist natürlich schwierig für die. So. Das muss man sagen.
Die haben
ja
einfach auch ein anderes Aufkommen als damals.
So. Also das ist ja.
1965 hat die Schülerzeitung der Malinkroth-Schule des neusprachlichen Mädchengymnasiums und der Frauenoberschule aus Dortmund vom Eisenmarkt 2 bis 6 das Schulmagazin Das Mikrofon herausgegeben.
Super.
Und in diesem kleinen...
Das Heft hast du jetzt wirklich
im Original. Das habe ich mir im Archiv besorgt. Haben sie unser Interview mit Lothar Emmerich.
Er steht da.
Ja.
Ist er da 14 auf dem Bild?
Keine Ahnung, aber der gibt ein Interview über zwei Seiten.
Boah.
Mit einer Schülerzeitung. Mitte der 60er Jahre. Und er ist da schon Nationalspieler. So,
super.
Das nur beispielhaft. Und das ist ein ganz zauberhaftes Heft, das Mikrofon.
Ich schicke das mal dem Nobby Dickel, der wird das gerne lesen.
Ja,
kannst du. Und sagen, Mensch, so war das mal damals.
So war das
früher. Ja, super, danke Burkhard.
Und
jetzt hat es sich mittlerweile aufgelöst übrigens hier.
Ja, willst du es schon verteilen?
Ich dachte, du trinkst das einfach aus diesem...
Nein, wir trinken das beide.
Und das ist ein Zaubertrank, der aktiviert was?
Die Konzentrationsfähigkeit.
Boah, sieht Leute, wirklich das sieht aus wie Leguan-Kotze. So.
Ja. So, Sven.
Prost,
Skoll. Nicht nachdenken und einfach runter. Na, guck mal, das schmeckt wie Rotweincreme.
Ich könnte mich dran gewöhnen.
Oder?
Vor 10,
das geht. War gar nicht so schlecht.
Na, super. Wir sind im Europapokal der Pokalsieger, Burkhard. Und wir haben es in der letzten Folge geteased. Es soll natürlich um einen weinenden Niederländer gehen, der einen rabenschwarzen Abend erwischte. Wir sind mal nicht im Finale. Das Finale fand dann später statt zwischen tatsächlich den Glasgow Rangers und Dynamo Moskau. Und da gewannen die Glasgow Rangers. Es war für sie eine Riesensaison. 71-72. Wir wollen mal jetzt über dieses Achtelfinale sprechen. Denn da gab es eine Riesenkuriosität, ein Elfmeterschießen, bei dem natürlich die Schotten nicht trafen und am Ende trotzdem einzogen in die nächste Runde, Burkhard.
Ja, man muss dazu sagen, das Elfmeterschießen selbst war ja auch noch relativ jungfräulich. Ne? Also das gab es auch noch nicht so lange und es gab auch noch eine andere Regeländerung und die wurde damals dem Schiedsrichter Laurens van Ravens, dem Niederländer, ein international sehr geachteter Schiedsrichter, zum Verhängnis, muss man so sagen. Denn das Hinspiel endete 3-2 für Glasgow und das Rückspiel stand nach 90 Minuten 3-2 für Sporting. Also gab es natürlich Verlängerung und in der Verlängerung trafen beide Mannschaften noch jeweils einmal. Das Spiel endete also 4-3 für Sporting. Nach den alten Regularien hätte es dann tatsächlich das Elfmeterschießen geben müssen, weil eben die Tordifferenz gleich war. Es hatte sich aber in den Regularien etwas verändert.
Und das war 16 Monate her. Und dieser Laurens van Raven, das war nicht irgendwer, der war sogar 1970 bei der Wahl zum Sportler des Jahres in den Niederlanden Vierter geworden. Das muss man sich mal vorstellen. Echt? Ja, ich meine, guck mal, was da für Fußballer unterwegs waren. Und dieser Laurens van Raven wurde auf Platz 4 gewählt. Der war also
heißt der van Raven oder van Raven?
Van
Raven. Bei mir hieß der van Ravens.
Ja, bei mir, du weißt ja, Ruben, wie auch immer. Nee, ja. Laurens van Raven. Mhm. Und das Ding war, dass er dann tatsächlich zum Elfmeterschießen bat und der Schiedsrichterbeobachter, der dann in dem Stadion saß, der rannte runter, das war ein gewisser Herr Ramirez, aber er kam zu spät unten an, da hatte das Elfmeterschießen schon begonnen. Dem war klar, der macht jetzt gerade einen Fehler, der Laurens. Und der Sporting-Torwart, Vitor Damas, der hat gehalten wie der Teufel. Alle Elfmeter pariert und die Rangers gingen also völlig erschüttert vom Platz runter. Und in der Kabine kam auf einmal die Botschaft, ey, ihr seid doch weiter. Ihr habt gewonnen. Mhm. Und du musst dir vorstellen, was bei Sporting Lissabon, es wurde ja in Lissabon gespielt, los war. Die wurden erst gefeiert, durch das Stadion getragen. Und aufgrund des Fehlers dieses Schiedsrichters im Europapokal, der Pokalsieger, kamen die Glasgow Rangers weiter. Und für sie ging es dann über AC Turin im Halbfinale Bayern München, die sie schlugen, hin ins Finale dem Spiel gegen Dynamo Moskau. Und das war auch wieder so ein Skandalspiel.
Das stimmt, man muss vielleicht noch erklären, der Gedankenfehler von dem Schiedsrichter war, dass er dachte, dass die Tore, die in der Verlängerung erzählt werden, nicht in dieser Auswärtstorregel mit einfließen. Und dass es deshalb dieses
Unentschieden steht.
Genau. Und dass die Regeländerung war, dass die Tore, die in der Verlängerung erzielt wurden, wenn die auch von der Auswärtsmannschaft erzielt wurden, auch, die zählen ja nicht wirklich doppelt, aber dass die in der Addition eine besondere Rolle spielen. Und deshalb war Glasgow, so wie das ja auch lange Zeit dann danach durchgeführt wurde, die Praxis ist mittlerweile auch wieder abgeschafft worden, deshalb war Glasgow weiter. Und die wussten das auch, die Glasgow, die haben sie ja nur unter Protest, haben die sich überhaupt zum Elfmeterschießen begeben. Aber dass sie natürlich dieses Finale dann mit dieses Elfmeterschießen, also dieses, wenn man das als Finale des Spiels ansieht, dass sie das mit 0-2 hergeben, ist natürlich irgendwie auch ein Skandal. Ja, diese Tumulte, von denen du gerade gesprochen hast, die waren natürlich wirklich verheerend. Es gab die Pokalübergabe hinter den Kulissen. Es waren so viele Rangers-Fans auf dem Platz, dass die Polizei, die spanische Polizei einschreiten musste. Das Spiel wurde ja in Barcelona im Camp Nou oder Camp Nou ausgetragen und es gab dann wirklich so eine handfeste Prügelei, dass da am Ende 100 Menschen ins Krankenhaus mussten. Ein Zuschauer hat sogar einen Herzinfarkt erlitten und ist daran gestorben. Es waren die größten und schlimmsten Ausschreitungen im Europapokal, die man bis dahin kannte. Und es wurde ein Sachschaden von 150.000 Mark entstand dabei. Und die Rangers wurden erst für 2 Jahre gesperrt und das wurde dann reduziert auf 1 Jahr. Aber die Freude war einfach so überschwänglich. Und die müssen so besoffen gewesen sein, schon als sie ins Stadion kamen. Die haben schon vorm Spiel beim Warmmachen, das habe ich jetzt gelesen, die haben vorm Spiel beim Warmmachen, sind die schon über die Absperrung geklettert, die Rangers-Fans. Und haben die Spieler von Dynamo Moskau angemacht.
Ja, Wahnsinn. Ne?
Überleg dir das mal.
Ich meine, diese Platzsturm-Thematik, die hast du ja heute kaum mehr. Ganz, ganz selten. Das war früher fast die Regel. Das sind ja schon zum Teil unglaubliche Bilder, wenn ihr selber da unterwegs seid und euch alte Finals anguckt. Ich erinnere mich an die Relegation Düsseldorf gegen Hertha. Da dachten wir, um Gottes Willen, da stockte uns der Atem. Oh, wird das wirklich zu Ende gefunden, als Düsseldorf aufstieg und Hertha unter Otto Rehagel abstieg? Das war früher die Regel, so etwas, dass die da am Spielfeldrand standen und den Platz stürmten.
Es kommt natürlich hier noch erschwerend hinzu, dass die Glasgow Rangers eigentlich ja noch hätten unter Schock stehen müssen, denn die hatten zu Beginn des Jahres 1971, also gerade mal 18 Monate vorher, ja eine der schlimmsten Stadionkatastrophen erleben müssen, mhm, im Rahmen des Old Firm gegen Celtic Glasgow am 2. Januar 1971 war es zu einer Massenpanik gekommen, und zwar auf einer Treppe, die vom Stadion wegführte. Das war so ein großer Kessel damals, mhm, noch, und diese Treppen, die dann zum Stadion führten, die waren sehr, sehr breit. Das waren also nicht so diese Showtreppen, sondern die waren richtig breit. Und da war es auf dieser Treppe nach dem Spiel oder in der Schlussphase des Spiels eben zu diesem tragischen Unglück gekommen, und im Zuge dieses Unglücks sind 66 Menschen zu Tode gedrückt worden und viele hundert sind verletzt worden.
Was für ein Drama.
Und es gibt tatsächlich auch noch von diesem Spiel, aus dem Nachklang dieses Spiels, die Reportage der BBC. Ein Reporter, der wirklich vor dem schwarzen Nichts sitzt und es gibt nur diese Szenerie, das Stadion ist so ganz leicht erleuchtet und die Polizisten und Sanitäter schleppen die Leichen in das Stadion, in den Ibrox Park hinein und legen die Menschen neben der Eckfahne ab. Und er sitzt da und beschreibt es noch.
Now this has been very serious indeed. From where I'm sitting high up here in the press box, through the darkness and the fog, the ambulances are still there at that certain spot beneath the east terracing where I think a crash barrier gave way. I haven't been able to get that confirmed, but the ambulances are still going round the track. They're still taking away the spectators who have been injured. And from where I'm sitting here, I can see, well, what looks to me rather like bodies, I'm afraid, alongside the goalpost here at the east end of the park.
Boah. Burkhard.
Ja. Und jeder geht ja mit dem Schmerz irgendwie auch anders um. Und bei den Schotten ist es so, dass sie dann eben ein Lied geschrieben haben, The Bells of Glasgow. Und da wird alles nochmal erzählt, wie es war.
All Scotland was singing. The old year had died and the new had been born. As the news of disaster from Ibrox came spreading, the news that would cause a whole nation to mourn. Two great goals had been scored in the last dying moment. Jimmy Johnston for Celtic, for Rangers, young Steen.
Ja.
Ergreifend, es wird heute noch oft gesungen im Stadion, dieses Lied, auch oft gespielt, und es gibt ja auch so eine Clubfreundschaft zwischen den Glasgow Rangers und dem FC Liverpool, die ja diese Stadionkatastrophe in Hillsborough auszustehen hatten. Und zu dem Unglück in Glasgow damals ist es gekommen, weil Celtic in der 89. Minute das 1:0 gelang, viele Menschen sich postwendend Richtung Ausgang gewandt haben, diese steile Treppe runtergegangen sind. 60 Sekunden später hörten sie den nächsten Torschrei. Die Rangers hatten nämlich tatsächlich noch ausgeglichen in der Nachspielzeit. Und dann sind sie wieder zurück und dann gab es gegenläufige Bewegungen. Dabei sind irgendwelche Geländer kaputt gedrückt worden. Und dann gab es eben, dann kam diese Menschenlawine auf dieser Treppe ins Rollen.
Ja, das...
Und es ist nicht das erste Unglück gewesen im Ibrox Park, ne? Ja. Es gab zu Beginn des Jahrhunderts, da ist ja die Tribüne zusammengestürzt, nachdem das gerade gebaut worden war. Das war dann noch eine Holzkonstruktion. Und da hat es tagelang geregnet und dann ist die auch während des Spiels, während eines Länderspiels zwischen Schottland und England weggebrochen. Mhm. Auch da gab es viele Tote. Also der Ibrox Park ist schon ein sehr besonderes Stadion, muss man schon sagen.
Machen wir da mal eine Folge drüber, über solche...
Über Stadionkatastrophen?
Ja. Nein. Das ist einfach zu,
das
zu
ist,
hart.
Das, ne? Ist zu hart. Mhm.
Ja, wir kommen auch gleich wieder zurück. Für uns geht's gleich in den Osten, nach Magdeburg, und da wird's crazy und auch herzergreifend auf eine gewisse Weise.
Ja, das stimmt.
Aber wir haben natürlich von euch wunderbare Reaktionen bekommen. Schreibt uns weiterhin bitte gerne an info@jogo-bonito.de. Da hat uns zum Beispiel Michael geschrieben. Michael schreibt: Hallo ihr zwei, euer Podcast absolut sensationell, unbedingt weiter so, großes Kino, ein Vorschlag. Lass dem Hupe sein Quasi. Es gehört zu seiner Identität.
Ja, so.
Jeder kann so sein, wie er sein will.
Wie er quasi sein will.
Burkhardt, ich finde das ja auch in Ordnung. Danke, Michael, für diesen Einwurf. Und uns schrieb Conny: Lieber Sven, lieber Burkhardt, ich hoffe, ihr habt Katar gut überstanden. Ein gutes neues Jahr wünsche ich euch und euren Familien. Viel Erfolg, Gesundheit und natürlich ganz viel fußballverrückte Menschen, die euren Podcast hören und dafür spenden. Conny, gutes Stichwort. Also, wir können euch nur ermutigen, da ist noch Luft nach oben. Wir freuen uns sehr, wir leben davon, so etwas zu machen. Wir gehen jetzt auch in einen wöchentlichen Modus. Also, wir treten die Flucht nach vorne an und lauft mit uns mit. Alle Infos findet ihr in den Shownotes über PayPal oder normale Überweisung, die IBAN steht da auch drin, haben wir für euch eingerichtet, auch unter unserer Homepage jogo-bonito.de. Ich lese weiter vor. Ich habe gerade auch einen kleinen Beitrag per PayPal abgeschickt. Vielen Dank, Conny. Super, dass das mittlerweile möglich ist. Allerdings, und hier hebt die Genderpolizei in mir mahnend den Finger, bekomme ich auf meine Spende regelmäßig eine Bestätigung, die an lieber Conny geht. Da wäre es vielleicht angebracht, das neutraler zu formulieren. I don't feel lieber Conny. I feel liebe Conny today. Sehr Dankeschön. Schön. Und nichts für ungut. Ich freue mich schon auf die neuen Folgen. Liebe Grüße aus Bayreuth, eine sehr schöne Stadt.
Ja, Conny. Ein ganz intelligenter Einschub am Ende, ein Seitenhieb.
Nein, wir haben einen, der uns Gianni, da so hilft.
Gianni Infantino, super.
Der großartige Martin Schäfer macht für uns solche Dinge. Ich werde Martin anrufen und sagen, Martin, was machst du da für einen Scheiß? Conny will als Frau angesprochen werden, wenn sie spendet.
Ja.
Conny, wir müssen das irgendwie natürlich formulieren.
Ja, als wir aus Katar wiederkamen, Sven und ich, da fanden wir ein großes Paket vor. Und in diesem Paket war Whisky für den Sven und Rotwein und Weißwein für den Burkhardt. Und das war ganz schlau ausgedacht und das war ganz wunderbar. Eine ganz großartige Überraschung in Bezug auf unsere Folge live aus dem Hall Mackenreuther, wo es ja auch um Spirituosen ging.
Da hatte ich doch den Whisky von Steffen Baumgart mitgebracht, den man hätte. Ja, der hat mir einen empfohlen, den japanischen.
Steffen Baumgart ist natürlich der Whisky-Experte vor dem Herrn.
Der hat aber irgendwie 57%. Der hat mir die
auf jeden Fall
Fresse verbrannt.
Das hat der aber nicht geschadet. Auf jeden Fall hat der André uns dieses Päckchen geschickt mit den Flaschen. Mhm. Und wir haben uns noch nicht dafür bedankt, Sven. Das ist uns beim letzten Mal durchgerutscht.
Ich habe zwei Fläschchen schon wieder leer. Also ein kleiner Reagenzfläschchen.
Den Weißen habe ich noch nicht angefangen, aber der Rote ist auch schon weg. Und der Rote war echt gut von der Nahe. Vielen Dank, André. Das wäre nicht nötig gewesen, kannst aber ruhig wiederholen.
Also ich bin auch wirklich gerührt gewesen und geschüttelt. Und es war besser als das, was du mir hier eben kredenzt hast, mit diesem Ei und dem Traubenzucker. Ja,
aber das war einfach eine kleine Zeitreise für den Gaumen.
Magdeburg!
Fühlst du dich denn jetzt konzentrierter?
Bin ich jemals konzentriert? Das ist ja die ehrliche Frage dabei.
Ja, ne?
Es geht nach Magdeburg, oder? Mhm. Burkhardt, zum Europapokal der Pokalsieger. Und da muss man ja wirklich sagen, es ist im Vereinsfußball der größte Erfolg einer DDR-Mannschaft im Jahr 74. Ein denkwürdiges Jahr. Wir haben ja unsere Folgen hüben wie drüben gemacht. Man muss sagen, im vergangenen Jahr, das waren Werke, muss man sagen. Der DDR-Fußball ist aber auch noch nicht auserzählt. Deswegen sind wir jetzt gerne wieder in Magdeburg.
Ja.
Und da war ein gewisser Sparwasser. Man kennt ihn vom Spiel BRD gegen DDR. Er war ja derjenige, der traf. Der war auch in Magdeburg unterwegs. Und er wurde angesprochen auf das Erfolgsrezept. Wurde immer geguckt, ey, warum wart ihr denn so erfolgreich mit Magdeburg? Und da hat er mal eine sehr coole Antwort gegeben, die ich mal in den Anfang unserer Erzählung stellen möchte. Jürgen Sparwasser sagte:
Greifen die ja im Westen nicht. Wenn ich da immer erzähle, dass man mit dem Circle um Magdeburg 50 Kilometer einen Kreis macht, sind ja alle aus diesem Bereich gekommen. Ne?
Ja, das begreifen die im Westen nicht, dass es eben so war. Dass, ja,
haben wir einen Zirkel.
Eben, ja, 50
gab's Kilometer. Gab es in der DDR ganz schön viel.
Hammer und Zirkel, der wurde gezogen rund um Magdeburg. Und da gab es eben diesen Trainer Heinz Krügel, eine absolute Legende. Und wenn ich zum Beispiel, ich habe letztens das Spiel Viktoria Köln gegen den ersten FC Magdeburg gesehen. Mhm. Viktoria gewann übrigens, aber Magdeburg ist natürlich aufgestiegen und spielt eine Riesenrolle. Die haben wahnsinnig viele Fans mitgebracht. Das sieht man ja immer, ne? In Blau und Weiß, wie sie da auf den Tribünen tanzen. Es gibt super viele Fans und das geht zurück auf die 70er Jahre, auf diese Epoche, glaube ich. Und ganz maßgeblich ist Heinz Krügel, nach ihm ist eine Straße, ein Platz benannt am Stadion. Die wollen das Stadion so umbenennen. Der ist eine absolute Legende und er ist ein Typ, wenn man ihn hört, naja. Du merkst, du bist dann im Osten, wenn du so gesprochen hast.
Ja, der hat aber seine Spieler auch alle gesiezt. Mhm. Ne? Also abseits des Spielfeldes hat er die mit Vornamen angesprochen und gesiezt und war wirklich eine absolute Kultfigur, auch jemand, der sich auch nicht so leicht eingliedern ließ in das Sportsystem der DDR, sondern der da auch so seinen eigenen Weg gesucht hat. Es gab beispielsweise so Vorgaben, dass auch Fußballer in den Oberligavereinen eine 40-Stunden-Woche haben. Also, dass sie 40 Stunden trainieren müssten in der Woche. Und er hat gesagt, das ist völliger Blödsinn, die 40 Stunden auf dem Platz.
Kostet ihn später den Job.
Ja, übrigens. Nicht nur das, aber also seine unbequeme, nicht konforme Art, in diesem Staat seinen Beruf auszuführen. Aber da kommen wir gleich noch zu. Aber das war schon eine imposante Erscheinung. Und er hat in dieser Saison, wo sie den Europapokal gewonnen haben, da haben sie im ersten Spiel ja gegen Breda gespielt, gegen den holländischen Vertreter Breda, und haben damals im De Kuip gespielt, im Finalstadion von Rotterdam. Und das hat der Heinz Krügel natürlich auf dem Schirm gehabt und hat gesagt, Jungs, in der Kabine hat er gesagt, Jungs, und hierhin kommen wir noch wieder zurück. Und zwar nächstes Jahr im Mai, wenn hier das Finale ausgetragen wird. Das war in der ersten Runde.
Und er hat noch gesagt, ihr glaubt's mir nicht, aber das werden wir schaffen.
Ja.
Also er hat ihnen Träume in den Kopf gesetzt.
Wahnsinn.
Und daran haben sie geglaubt. Seine Spieler haben ihn geliebt. Er hat so eine hemdsärmelige Art und er war mega erfolgreich. Also du musst ja erstmal in den Europapokal der Pokalsieger kommen.
Ja.
Dafür musst du ja Pokalsieger werden. Haben die geschafft. Er wurde 1972 Meister in der DDR mit der bis dahin, ich glaube auch seitdem, jüngsten Mannschaft, was das Durchschnittsalter betrifft. Die waren 22,3. Also eine super junge Truppe. Junge Hunde, unter anderem eben dieser Jürgen Sparwasser, aber da gab es auch noch andere, Jürgen Pomerenke, also es gibt so viele Namen, die man da durchgehen könnte, und die waren sehr erfolgreich, haben mehrfach den Pokal gewonnen, wurden dreimal DDR-Meister, und so ging es dann eben in dieses Finale. Sie haben sich durchgespielt hin zu dem Spiel gegen den AC Mailand. Das war eine Mannschaft, die wurde von Giovanni Trapattoni trainiert. Da spielte ein Gianni Rivera, über den haben wir ja auch schon gesprochen, den italienischen Nationalspieler, oder Karl-Heinz Schnellinger. Das war ja nicht irgendeine Nasenbohrertruppe. Ja. Und gegen die spielten die dann in diesem Stadion. Und
der Torhüter hieß übrigens Pierluigi Pizzabella.
Echt? Ja. Pizzabella? Wie cool. Ja, und das Spiel war eindeutig. Ich habe das mir nochmal angeguckt. Ich meine, ist ja klar, dass die Fans vom AC Mailand ihre Fahnen verbrannten. Das war damals so üblich auf den leeren Tribünen.
Es waren ja nicht so viele da.
Nee, auch aus der DDR nicht ganz so viele. Ne? Aber im DDR-Fernsehen war man natürlich fast erstaunt, aber auch euphorisch.
Und Sparwasser gegen zwei Italiener und ein Selbsttor der Italiener. Tor! 1:0 für Magdeburg.
Hat Martin Hoffmann am linken Flügel, will trippeln, findet den Gegner, kommt vorbei, zieht den Ball auch schön herum, das Sparwasser, und er trifft im vollen Lauf den Ball nicht, der ihn maßgerecht auf den rechten Fuß kam. Neuer Versuch, jetzt Seguin, Seguin ist da, Schuss, Tor, 2:0, Paolo Seguin hat das gemacht.
Ja, der hat tatsächlich dann das Tor gemacht. Und weißt du, was so kurios war, wenn man sich die Bilder anguckt? Die Feier danach war ja unglaublich, denn es war relativ kalt. Ja. Und die Spieler vom 1. FC Magdeburg bekamen über ihre blau-weißen Trikots Bademäntel.
Weiße gezogen. Bademäntel.
Also die Siegerfotos mit dem Pokal sieht man mit diesen Bademänteln. Ja. Das war ein Novum, aber passierte später nochmal. Wir reden später über den HSV, da habe ich auch diese Bademäntel wieder gesehen. Ich weiß gar nicht, woher das kommt.
Das ist, glaube ich, so eine holländische Art gewesen, nach Endspielen, wo klar war, irgendwie draußen ist kalt.
Dann kriegst du einen Bademantel.
Dann kriegst du einen Bademantel, weil ja noch die Siegerehrung durchgeführt werden muss.
Die hatten noch 74 auch ihre Nacktbadeparty da, ne? Bei der
die WM in
Deutschland. In immer Münster. Bademantel.
Ja, ja.
Bademantel reicht. Ja, genau. Ja, die Spieler haben das auch natürlich verwundert zur Kenntnis genommen.
Nach dem Spielschluss kamen die Stadionarbeiter und haben uns diese weißen Mäntel gegeben, weil es war sehr frisch an dem Abend.
Ja, an dem Tag war ja Regen, damit sich keiner erkältet. Ich denke, auch ein schönes Geschenk. Nimmst du mit nach Haus. Habe ich auch schon einen Koffer reingepackt. Und wir haben dieses Bademäntel bitte alle wieder abgeben.
Alle wieder abgegeben. Ja, die haben auch überhaupt keine Prämie bekommen. Das war ja eine Riesensauerei.
Das ist, finde ich, das Allerätzendste. Oder die UEFA hat 225.000 Franken. Also ein Vermögen. Aber natürlich knallharte Devisen für die DDR. Und dann hat der Heinz Krügel, ist er dann zum Funktionär des DDR-Fußballs hingegangen.
Günther Schneider, dem Präsidenten.
Präsidenten, und hat gesagt, Günther, aber die Spieler kriegen auch was davon.
Ein Hunderter pro Spieler, er hat gesagt,
Wenigstens ein Hunderter, hat er gesagt, und haben sie nicht bekommen. Nichts.
Sauerei.
Gar nicht. Und dann mussten sie noch die Bademäntel wieder abgeben.
Ja, und das hat der Krügel sich ja auch getraut. Also er war ja einer, der da unbeugsam war. Der hatte seine Methoden, die Mannschaft hat ihn geliebt. Übrigens, kommen wir gleich zum HSV, da gab es ja einen ähnlichen Trainer, der so total prinzipientreu war. Mhm. Mannschaft ist alles und der Rest interessiert mich nicht, ich kämpfe für die Jungs. Aber da war der natürlich in der DDR im falschen Start, mit sowas lange durchzukommen. Ich meine, nachdem Magdeburg diesen Riesenerfolg hatte, spielten sie ja dann später im Europapokal der Landesmeister gegen den FC Bayern München. Mhm.
Genau, und da verloren sie das Hinspiel in München mit 2-3, obwohl sie mit 2-0 geführt hatten. Und dann gab es das Rückspiel und das Rückspiel verloren sie auch mit 1-2. Und Heinz Krügel, der hat damals, so wird es zumindest erzählt, Heinz Krügel hat sich dagegen verwahrt, Erkenntnisse der Stasi aus der verwanzten Bayern-Kabine in seine Taktik einfließen zu lassen.
Ach.
Und das hat wohl auch zu dieser Eskalation geführt, dass Krügel dann über kurz oder lang seinen Job verlor als Trainer.
Da sind wir gleich. Ich wollte noch von diesem Spiel euch ein Tondokument vorspielen. Das müsst ihr euch jetzt mal vorstellen. Damals Pressekonferenz. Ach so, deutsch-deutsches Duell. Bayern München gegen den ersten FC Magdeburg. Da spielten ja so viele Faktoren eine Rolle. Das politische Bonn war aufgescheucht, die Nachrichtendienste waren unterwegs. Und in der DDR, ne, war man natürlich auch alert und hat alles losgeschickt, was da möglich war. Und der Krügel sitzt neben dem feigsten Udo Lattek, dem damaligen Bayern-Trainer, der für sowas einen großen Sinn hatte und der auch ein Vertriebener war übrigens, der auch seine Ostgeschichte hatte.
Aus Schlesien kam der, ne?
Und was sagt der Krügel?
Bei uns ist Fußball ein Spiel. Bei uns geht's um nichts. Wir spielen mit, ja. Jawohl. War das nicht eine nette Unterhaltung bis jetzt? Bitte, erzählen Sie weiter. Was wollen wir noch wissen?
Ja, das war irgendwie so eine vorweggenommene Glasnost und Perestroika. Irgendwie so ein bisschen den Vorhang zur Seite schieben. Und wir sind doch, es ist doch Fußball, Leute. Ich glaube, beim Thema Krügel, und da hast du dich ja wirklich schlau gemacht, kommen wir an einer Thematik, die wir einordnen müssen, nicht vorbei. Das ist seine Geschichte im Zweiten Weltkrieg. Er hat sich ja freiwillig gemeldet.
Zur Waffen-SS,
ja. Zur Waffen-SS und ist 40 bis 45 beteiligt gewesen an Kriegshandlungen.
Ja, das kam erst relativ spät ans Tageslicht oder wurde publik gemacht, dass er da Mitglied gewesen ist bei der Waffen-SS. Und dann gab es natürlich große Diskussionen in Magdeburg, weil, wie du gesagt hast, der ist da so etwas wie ein
Fußballheiliger,
muss man sagen. Ja, es ist erst die Ikone des Fußballs in Magdeburg mit Jürgen Sparwasser, würde ich sagen. Und dann war natürlich die Bestürzung sehr groß und es war unstrittig, dass er da wirklich Mitglied gewesen ist. Aber dann hat sich eine Kommission gebildet auf Betreiben des 1. FC Magdeburg, die untersuchen sollte, wie er in der Geschichte zu bewerten ist. Und man hat keine Beteiligung an Kriegsverbrechen von Heinz Krügel gefunden. Und man hat das nach anderthalb Jahren festgestellt. Er ist natürlich dadurch nicht hundertprozentig rehabilitiert, aber immerhin kann man sagen, bei den Gräueltaten ist er wohl nicht dabei gewesen.
Und so war er dann vor allem, so muss man das glaube ich sagen, ein herausragender Fußballtrainer in den 70er Jahren und ist verantwortlich für den größten Erfolg im DDR-Vereinsfußball, den Gewinn vom 1. FC Magdeburg gegen den AC Mailand und Giovanni Trapattoni.
Ja, vor der kleinsten Finalkulisse, die es jemals bei einem Europapokal-Endspiel gegeben hat.
5.000 Zuschauer, ne?
4.641 und darunter waren 350 handverlesene Anhänger aus der DDR und darunter wiederum war auch die Besatzung von 5 Handelsschiffen, die in Rotterdam gerade vor Anker gegangen waren. Die hatte man also auch eingeladen und ein Teil dieser Besatzung hat glaube ich noch nie ein Fußballspiel gesehen, dem musste man erstmal erklären, welche Mannschaft welche Farben trug.
Naja, und so war das. 1976 bekam er, das wollen wir euch natürlich auch noch sagen, eine Art Berufsverbot. Er wurde rausgezogen, seine Methoden würden das Projekt der DDR-Nationalmannschaft für die Olympischen Sommerspiele in Montreal, wo man tatsächlich dann auch Gold gewann, gefährden und deswegen zog man ihn aus dem Verkehr. Bis zum Mauerfall hatte er einen anderen Job, er wurde Objektleiter einer Kegelbahn. Da gibt es Fotos von ihm, wo er an der Kegelbahn steht.
Echt?
Und den Boden wienert und das einfach erdulden und ertragen muss. So ein großartiger Trainer. Ja. Das ist die Geschichte vom 1. FC Magdeburg. Fortsetzung folgt mit Sicherheit. Der DDR-Fußball ist so spannend, muss ich sagen.
Ja.
Burkhard.
Wir kommen jetzt zum belgischen Kapitel. Die belgischen Jahre im Europapokal der Pokalsieger.
Okay.
Ja. Von 1976 bis 1978 stand dreimal in Folge der RSC Anderlecht im Finale.
Dreimal?
Dreimal in Folge. Zweimal davon haben sie es auch gewonnen. Und einmal haben sie es verloren, und zwar gegen den Hamburger SV. Darüber reden wir gleich. 1976, auf dem Weg zum Finale, spielten sie im Halbfinale gegen... Wirst du nicht wissen. Das ist, ich habe es auch nicht gewusst. Ich dachte, als ich gelesen habe, dachte ich mir, ach echt? Gegen Sachsenring-Zwickau.
Sachsenring-Zwickau? Ja.
Das ist natürlich unglaublich, wenn du überlegst, wo Zwickau heute ist und wie schnell, also die waren ja nur so temporär mal so ein bisschen so in der zweiten Liga unterwegs.
War das der Nachfolger von Horch Zwickau dann?
Ja, genau, von der SG Planitz, ne, von diesem ersten Verein nach dem Krieg, der dann
erster noch DDR-Meister
geworden ist. Und dann gab es eine Spielgemeinschaft Anfang der 70er Jahre, die da gegründet wurde, und daraus ist dann der Sachsenring entstanden.
Abgefahren.
Und die hatten dann im Viertelfinale hatten die gegen Celtic Glasgow gewonnen, und ob du es glaubst oder nicht, Sven, ich habe natürlich ein Archiv gefunden, in dem es das alte Programm von diesem Spiel tatsächlich gibt.
Hör mal, ein Archivar in Deutschland lebt von dir, oder?
Das ist doch aber großartig, oder?
Es ist groß.
Ich meine, so die Fotos sind einfach schön, und dann wird der Gegner wird ganz liebevoll vorgestellt, die Nationalspieler, die bei beim RSC sind, und dann wird auch gesagt, ja, und heute geht's darum, sich ein Torepolster zuzulegen, weil sie dann natürlich schon auch davon geträumt haben, bis ins Finale zu kommen, was dann aber nicht geklappt hat, weil sie mit 0-3 und 0-2 verloren haben. Aber es ist für Zwickau bis heute eigentlich das schönste Jahr im Fußball gewesen.
Dieses Heftchen müssen wir abfeiern. Weißt du was? Das werden wir heute auch bei Insta raushauen. Da oben steht Fußball-Europapokal, der Pokalsieger 75-76 Halbfinale. Und da ist so ein richtiges Programmheft in Rot und Schwarz gedruckt auf vergilbtem Papier. Und wenn du das aufblätterst, siehst du natürlich diese Bilder aus den 70er Jahren, die einfach unglaublich sind.
Ja.
Die
Texte, und da gibt es aber cool. Auch hier die Stellenausschreibung.
Das sind ja auch die Stellenausschreibung. Schüler der Polytechnischen Oberschulen erlernt einen Beruf im Fahrzeugbau, Ausrufezeichen.
Ja, Sachsenring.
Für viele Mädchen und Jungen bieten wir Ausbildungsmöglichkeiten in den Berufen. Und jetzt geht's da, ne? Also war direkt klar. Und es ist die Betriebsschule Edgar André in der Moritzstraße 45, Kaderabteilung des VEB Sachsenring Automobilwerke Zwickau. Ja. Krimitschauer Straße, ist ja klar, dass es die Krimitschauer Straße ist. Was für ein cooles Programmheft.
Ja, ich liebe solche Sachen. Also ich bin noch immer ganz aufgeregt, wenn ich es dann gefunden habe und wenn es dann irgendwann in der Post ist tatsächlich.
Das ist ein bisschen aufregend. Das ist
so, ich ne? finde es großartig.
So ein Griff in die Geschichte.
Ja, es ist wirklich so mein Schatzkästchen.
Ja.
Ja, kommen wir aber zum Jahr 1977.
Oh ja.
Und dem ersten Europapokalgewinn des Hamburger Sportvereins.
Mm.
Und natürlich kann man sich die Frage stellen, wer kann einem eigentlich sagen, was das für eine Mannschaft gewesen ist 1977? Und da gibt es natürlich viele, die in Frage kommen, dann, um das zu beschreiben. Aber es gibt einen Sven, der dafür prädestiniert ist. Es ist Helm-Peter. Es ist klar, es ist der Edelfan des Hamburger SV, der immer mit dem Fahrradhelm auf dem Schädel durch die Gegend läuft und schlaue Dinge über den Hamburger SV zu sagen hat, der schon eine ziemliche Bauernschlaue mitbringt. Und der hat sich nun also hingesetzt, hat sich das Mannschaftsfoto von 77 vom Endspielerfolg 2-0 gegen Anderlecht angesehen und ja, erklärt uns jetzt erstmal, wer damals eigentlich der Gegner gewesen ist, der erste Anderlecht.
Anderlecht war Favorit damals. In Europapokal, da war auch eine Merke, ist ja immer noch eine Merke, die Belgier, eine gute Truppe auch. Ja.
Ich mag Herrn Peter.
Ja, also das ist dieser Hamburger Dialekt, wenn der ist ja schon fast übertrieben, wie der spricht. Aber ich ja,
du sitzt aber sofort in der Barkasse und bist im Hamburger Hafen.
Ja, ne? Hast auch so eine Fischerkappe
auf dem Kopf. Hat er auch über den Trainer gesprochen?
Ja, vor allem, der hat diese Kapitänskappe auf dem Kopf und darauf noch den Fahrrad.
Ja, natürlich, so ist das in Hamburg. Ja. Der Trainer war damals kein geringerer als Kuno Klötzer.
Kuno war ein sehr netter, sehr guter, also sehr solide, kein Pöbler, sehr guter Trainer. Und auch ein erfolgreicher Trainer.
Ja, und die hatten aber auch einen Manager, der völlig neue Wege ging, der Hamburger SV damals, mit Peter Krohn. Der war erstmal nur Manager und dann wurde er später Präsident. Das war der erste in Hamburg, der kapiert hatte, dass Fußball auch Showbusiness ist. Und ja, den hat der Helm-Peter auch getroffen.
So, unser Präsident hieß Dr. Peter Krohn. Das war natürlich ein ganz exzentrischer Mensch. Der hatte, ich habe das mal miterlebt, da war ich da in der Kurve und dann kam er an und in der Halbzeit ist er in die Kabine gegangen, da lagen wir mit der Truppe 2-0 irgendwie, glaube ich, gegen Nürnberg zurück und da hat er da richtig Gas gegeben in der Kabine, da war Peter Krohn.
Ja, sein Vater war übrigens
Meisterspieler
geworden, mit Anfang dem der 20er. Hamburger Sportverein, 22, 23.
Also nicht der von Helm-Peter.
Nee, der von Peter Krohn, der Papa Hans. Mhm. Und er selber war diplomierter Volkswirt und hat sich auch danach noch eingeschaltet, ist im hohen Alter von 89 erst gestorben, ein paar Tage nach seiner Frau, die er wohl sehr, sehr geliebt hat. Aber da war er eine barocke Figur und er hat Günter Netzer auch geholt zum Hamburger Sportverein. Ja,
hatte noch Ideen. Du weißt was, als ich über Peter Krohn gelesen habe jetzt im Zuge dieser Folge, habe ich so gedacht, wir sollten mal irgendwie eine Folge nur über Sonnenkönige der Fußball-Bundesliga. Wir müssen ja sowieso, oder was heißt müssen, wir wollen ja sowieso was zu 60 Jahre Bundesliga machen. Und das ist für mich so eine Folge, mit der wir vielleicht...
Sonnenkönige. Wir machen ja... Nächste Woche, also wir sind ja weekly jetzt, ne? Nächste Woche machen wir den Europapokal der Pokalsieger zu und sollen wir dann sozusagen unsere Jubiläumssachen starten mit Sonnenkönige der Bundesliga?
Finde ich gut.
Könnte ich mich schon mal drauf freuen. Apropos ein Gedanke noch zu Krohn, der holt ja auch Kevin Keegan, der sofort einschlug, erstes Spiel gegen Barcelona direkt getroffen und Krohn war auf der Tribüne und weißt du was? Er hat dann hinterher gesagt und ich habe mir selber die Hand geschüttelt. Was den Transfer betrifft. Das ist so geil gemacht, Peter. Du bist einfach ein geiler Typ. Ja. Naja, zurück zu diesem Europapokal der Pokalsieger des Hamburger Sportvereins. Da gab es ja nicht nur den Krohn, sondern eben auch eine Mannschaft.
Ja, Peter Nogli, Mannschaftskapitän. Rudi Kargus war Rudi von guter Torwart. Aber der kam mit Branko Zewes, glaube ich, und auch mit Ernst Happel. Ja. Ernst Happel wollte einen anderen haben. Ich lese das noch immer in der Zeitung, wie er gesagt hat, Günter Netzer, holen wir einen anderen Torwart. Und dann kam Uli Stein.
Ja, und Uli Stein ist dann eben ein anderes Kapitel gewesen beim Hamburger Sportverein.
Auch ein ganz anderer Typ als Rudi Kargus.
Naja, 2-0 haben sie gewonnen gegen den RSC, der gut begonnen hat, nach 18 Minuten den Pfosten traf und sie spielten am Anfang gut mit. Es war ein ausgeglichenes Spiel. Ach, ich merke, wir kommen in so eine sportliche Wertung eines Spiels tatsächlich. Ja. Und recht spät. Und scheinbar hatte der Hamburger Sportverein konditionelle Vorteile. Lag vielleicht auch am jungen Felix Magath, der tatsächlich auch zum 2-0 traf. Recht spät haben sie einen Foul-Elfmeter bekommen, den Georg Volkert verwandelte, Schorsch Volkert. Und dann in der 90. das 2-0 von Felix Magath. Und das alles wurde eben trainiert von Kuno Klötzer, Ritter Kuno.
Ja, und der Kuno war so ein Typ, alter Sportlehrer. Mhm. Ne? Also der lief eigentlich immer nur im Trainingsanzug rum, war das genaue Gegenteil von Peter Krohn, dem Manager, später Präsidenten, der immer aus dem Ei gepellt war. Und das missfiel dem Peter Krohn auch wieder, wie sein Trainer eigentlich immer rumlief. Aber der Kuno Klötzer war unheimlich beliebt bei den Spielern. Und das hat auch der Peter Nogli, der Mannschaftskapitän, später nochmal unterstrichen.
Ganz einfacher Mensch, ein richtiger Arbeiter. Der passte zu uns wie die Faust aufs Auge. Also er hatte tolle Sprüche drauf und so richtig einer aus dem Leben.
Ja, Peter die Eiche Nogli, so nannte man ihn, der übrigens in der zweiten Minute Ari Hahn, der spielte ja auch für den RSC Anderlecht, direkt mal Hops genommen hat und ziemlich aus dem Spiel geschossen hat. Auch Rob Rensenbrink im Sturm, also der RSC Anderlecht war ja nicht irgendwas.
Und die spielten in Amsterdam, ne? Also das war schon auch für den HSV gefühlt mindestens ein Auswärtsspiel.
Ja, und dieser Kuno Klötzer, ich finde, den sollte man auch einfach mal hören. Manchmal weiß man sofort, was das für Menschen sind, wenn sie nur den Mund aufmachen. Kuno Klötzer hat das nach dem Spiel getan, erklärt, warum der HSV gewonnen hat.
Weil wir den aggressiveren Fußball gespielt haben, mehr in die Offensive gegangen sind, echt den Angriff bevorzugt haben, glaube ich, dass wir auch verdient gewonnen haben. Ich hatte den Anschein, dass unsere Mannschaft das bessere Stehvermögen hatte, dass die größere Füße auf unserer Seite lag. Das haben die letzten Konter gezeigt und bewiesen.
Ein Jahr später ist der Hamburger SV übrigens gegen den RSC Anderlecht ausgeschieden.
Stimmt, in der zweiten Runde war das, glaube ich, ne? Genau, ja.
War eines der letzten Spiele dann vom neuen Trainer von Rudi Gutendorf vom Hamburger SV. Aber das erzählen wir auch ein andermal.
Aber du hast es schon angedeutet, das passte nicht gut mit dem Peter Krohn und dem Kuno Klötzer. Und der Klötzer, der ja später auch unter anderem in Bielefeld noch gearbeitet hat, aber dann irgendwann.
Ja, und in Bremen. Der sollte Bremen aus der zweiten Liga zurück in die Bundesliga bringen, habe ich ja mal erzählt, und hatte dann diesen Verkehrsunfall im Winter. Und Bremen war auf der Meisterspur und dann hat Otto Rehhagel Bremen ins Ziel gebracht, ist mit Bremen aufgestiegen und dann ist daraus ja eine ganz eigene Geschichte entstanden. Stimmt. Und Kuno Klötzer war eigentlich der Erfolgstrainer in Bremen damals.
Er erreichte auch ein seliges Alter und das war einer, der seine Prinzipien hatte, denn du musst dir vorstellen, der holt den Europapokal der Pokalsieger und wirft die Brocken hin.
Nachdem ich 4 Jahre beim HSV war, nachdem wir sehr erfolgreich gearbeitet haben, bin ich froh und glücklich, dass ich noch meinen Beitrag mit dazu leisten konnte und geben konnte, heute den Europapokal nach Hamburg zu holen. Und meine Zeit ist abgelaufen, aber mit Stolz und Zufriedenheit werde ich immer gerne an Hamburg zurückdenken.
Ja, und er ist eine Legende und lebte dann an seinem Lebensabend vor den Toren Hamburgs und hat die Raute in seinem Herzen behalten.
Ja.
So eine Legende.
Ja, so wie Helmpeter. Ne? Helmpeter, wenn er zurückblickt auf diese Mannschaft von 77, ist er, glaube ich, noch ein bisschen verliebter, als wenn er auf die zurückblickt von 83, die
dann den
Landesmeisterpokal
gewonnen. Eine Sache muss ich noch loswerden.
Ja?
Ich habe auf die Mannschaft geguckt, bei einigen Namen bleibt es natürlich hängen, wie die Reimann im Sturm. Hm.
Schorsch Volkert.
Den hatte der Kron auch geholt, ne? Übrigens. Schorsch Volkert, Felix Magath als 23-Jähriger, der noch viel erlebte da, und Manny Kals,
ja.
Dem hat die Mannschaft eine 5-Liter-Flasche Shampoo geschenkt, weil der anscheinend immer geschnorrt hat.
Und dann der braucht doch viel Shampoo bei den
Haaren. Ja, mit der Matte. Ja. Das finde ich irgendwie ganz witzig, oder? Aber was auch geil ist.
5-Liter-Flasche?
Ja, und der wurde ja immer der Schweiger genannt, ne? Der wurde immer der Schweiger.
Manni?
Der,
ach echt?
Ja, sagte auch Franz Beckenbauer, als er dann hinging, der spielte ja keine große Rolle mehr beim HSV. Er sagte hier immer Diskussion ohne Ende. Manni hörte immer zu und ganz am Ende sagte er einen Satz und dann war es so. Und dann wurde es auch so gemacht. Also der große Schweiger. Aber er sagt mal, auf die Frage, warum er denn der Schweiger ist, sagte er, irgendein Arschloch, also Journalist muss es gewesen sein, irgendein Arschloch hat mal geschrieben, dass ich nicht spreche. Seitdem spreche ich auch nicht.
I love it. Es ist herrlich. Ja, apropos, also so richtig viele Worte brauchen wir jetzt auch nicht mehr, Sven. Denn die Folge nähert sich jetzt ihrem wohlverdienten Ende. Und wir haben noch
nächste Woche wieder da.
Wir haben ja auch noch so wirklich so viele schöne Sachen, die wir loswerden wollen, ganz in Ruhe dann in der nächsten Woche schon. Unter anderem auch vom großen Endspiel, von dem Endspiel von Fortuna Düsseldorf 79 im Pokal der Pokalsieger in Basel gegen den FC Barcelona. Ein Spiel, das Dur und Moll in sich vereinte und dann auch zu schönen Liedern führte.
Echt?
Ja.
Ah, da ist ja Dur und Moll. Ja. Naja, klar.
Mit Schindler und Bundera, mit Schindler und Bundera.
Ich liebe so eine Musik.
Fortuna, das ist ein tolles Ding. Ich spiele der beste Ball am Ring.
Ja, so.
Düsseldorf wird knatsch verrückt. Und Köln kriegt dann Feld von Jüppchen.
Ach ey, das wurde damals schon so gelebt, ja, Ende der 70er. Ich meine, das war ja auch Pokalfinale gegen Köln gewonnen und so. Das war ja die Zeit mit den Alofs-Brüdern und so. Da tauchen wir ein in der nächsten Woche in die...
Das ist ein ganz faszinierendes Endspiel gewesen, dass Düsseldorf ja unter dramatischen Umständen
nach Verlängerung
verloren hat mit 3-4. Und das erzählen wir. Wir erzählen das mit den Spielern von damals, mit der ein oder anderen Episode, die ihr garantiert noch nicht kennt. Und
dann geht's weiter mit Lok Leipzig.
Ja, mit Lok Leipzig, einem wahnsinnigen Elfmeterschießen gegen Girondin Bordeaux und mit dem KV Mechelen, dem größten Überraschungs- und Sensationssieger in der Geschichte des Europapokals.
Will ich auch unbedingt loswerden.
Alex Ferguson mit seiner ersten großen Trainerstation. Also es gibt unheimlich viel und ich könnte jetzt gerade weitermachen, aber hier machen wir Schluss, Sven.
Naja. Das ist einfach nächste Woche wieder Zeit für Jogo Bonito. Leute, unterstützt uns, das würde uns sehr helfen. Alle Angaben in den Shownotes oder unter jogo-bonito.de. Wir haben PayPal, wir haben eine IBAN eingerichtet. Ihr könnt mit Kreditkarte überweisen. Ihr macht das möglich, dass wir das hier machen können. Und ab sofort also wöchentlich für euch Jogo Bonito. Wir hoffen, es freut euch. Gebt uns Kommentare, bewertet das Ganze im Netz oder bei den jeweiligen Portalen, wo ihr das hier hört, und macht vor allem euch eine wunderbare Zeit. Also bis nächsten Dienstag sagen Tschüss, Burkhard Hupe und
Sam Pistler.
Jogo Bonito, das schöne Spiel. Der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.